Powered by Bureau Veritas. Konstante Verlässlichkeit in einer maritimen Welt des Wandels.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Meyer und bei mir zu Gast sind heute Albrecht Gundermann und Jörg Molzahn, Geschäftsführer von Euromar, der Agentur für das internationale Schiffsregister Portugals auf Madeira. Moin, die Herren.
Guten Morgen.
Mit rund 380 Schiffen, Sie werden es wahrscheinlich genauer wissen, auf Rang 2 in der deutschen Flotte bzw. in der Flotte der ausgeflaggten Schiffe in Deutschland. Wie ist so die Stimmungslage im Moment bei Ihnen?
Die Stimmungslage ist sehr gut. Wir haben starkes Wachstum hinter uns und gehen von einem weiteren Wachstum aus.
Inwiefern Wachstum? Also wie viel, wie hoch, wo soll es hingehen?
Wir schauen nicht nur auf den deutschen Markt, sondern natürlich international. Und wir gehen davon aus, dass das Schiffsregister Madeiras Ende 2024 die 1.000-Schiffe-Marke knacken wird.
Als Sie zu Jahresbeginn das Führungsteam am Standort Deutschland erweitert haben, da hieß es ja auch, dass es ambitionierte Ziele gibt und dass Sie mittel- bis langfristig die Flotte sogar verdoppeln wollen. Haben Sie konkrete Pläne, wie Sie das schaffen wollen?
Ja klar, also erstmal wollen wir uns nicht auf den deutschen Markt fokussieren, sondern eben auch auf den gesamteuropäischen Markt uns konzentrieren, wollen uns ganz bewusst breiter aufstellen und expandieren jetzt gerade in Griechenland, haben vor kurzem ein Büro in Griechenland eröffnet mit 2 Mitarbeitern. Wir haben Wachstum aus der Türkei, wir sehen das holländische Reeder auch aufgrund der Bestimmung der holländischen Tonnagesteuer eine EU-Flagge hissen wollen, haben ihre Schiffe. Und natürlich sehen wir auch, dass der deutsche Markt immer weiter noch auf eine funktionierende europäische Flagge setzt.
Bei dieser Ernennung der neuen Geschäftsführungsmitglieder oder des Führungsteams hieß es ja auch, dass sie die Flotte diversifizieren wollen innerhalb der europäischen Schifffahrtsmärkte. War dann das damit gemeint, so regional, oder geht es dann auch um eine Diversifikation im Sinne von Schiffstypen zum Beispiel?
Na klar, auch nach Schiffstypen. In Deutschland haben wir jetzt angefangen, 2013. Der deutsche Markt ist ja natürlich ein Schwerpunkt in der Containerschifffahrt. Bisschen Multipurpose noch. Aber wenn wir uns jetzt den griechischen Markt anschauen, dann gucken wir uns natürlich auch in die Bulkermärkte, in die Tankerbereiche rein. Die Holländer haben dann wieder mehr Feederschiffe. Sie haben dann auch ein paar Multipurpose-Schiffe. Wir haben jetzt angefangen, ein Gesetz in Portugal zu ändern, ADN, was es uns ermöglicht, auch Binnenschiffe zu registrieren. Wir sehen jetzt die ersten Reedereien, die River Cruise-Schiffe, also Binnenkreuzfahrtschiffe in Portugal registriert haben. Und sind da eigentlich ein sehr, sehr großes Potenzial eben auch.
Sie sprechen unter anderem von den niederländischen und auch von den griechischen Schifffahrtsmärkten. Das sind jetzt, würde ich sagen, gerade 2 Märkte, wo es doch ein ausgeprägtes nationales Cluster gibt und auch eine ausgeprägte Schifffahrtspolitik, sage ich jetzt mal. Sie glauben aber trotzdem, dass Sie dann da einen Fuß reinkriegen.
Der Fuß ist drin, mindestens in Holland, wo Portugal schon heute eine der stärksten Flaggen ist. Und in Griechenland gibt es ganz neue Entwicklungen. Die griechische Regierung über den griechischen Reederverband muss Druck machen, mehr EU-Flagge zu führen, denn die europäischen Beihilferichtlinien für den maritimen Transport verlangen das. Und da ist die Tür mehr als weit offen und der Fuß auch schon drin.
Ich würde ganz gerne hinzufügen, wenn Sie über ein starkes Schifffahrtscluster sprechen, haben wir auch meistens damit zu tun, dass es immer eine nationale Flagge gibt. In Griechenland die griechische, in Deutschland die deutsche, in Niederländisch in Holland. Und möchte gerne betonen, dass wir uns nicht als Konkurrenz der nationalen Flaggen sehen, gerade in Deutschland nicht, sondern dass wir eben sagen, unser Ziel ist immer, dass wir Schiffe von europäischen Reedern weg von Offshore-Flaggen, weg von Panama, Antigua, Marshallinseln, Liberia hin unter europäische Flaggen bringen wollen. Das ist das Ziel. Und das sieht man vielleicht auch jetzt in der Entwicklung der europäischen, der Anteil der europäischen Flaggen unter von deutschen Reedern, was das dann entsprechend bewirken kann. Einfach das, und das sehen wir jetzt in Griechenland, griechische Reeder haben deutlich weniger Schiffe unter europäischen Flaggen im Durchschnitt, sondern setzen viel mehr aktuell noch auf Liberia, Marshall Islands. Und weil einfach ein erkennbarer Trend existiert, weg von Offshore hin zu Onshore, hat unser Produkt einfach eine sehr gute Perspektive da.
Aber auch da sind sie ja nicht allein im Markt, sage ich jetzt mal. Es gibt zum Beispiel Zypern, Malta, beides sehr starke Flaggen auch, beides europäische Flaggen. Also ist ja jetzt kein luftleerer Raum, in den sie stoßen, sondern sie treffen da auf sehr etablierte Wettbewerber, nenne ich es jetzt mal. Aber das schreckt sie offensichtlich nicht ab.
Nein, überhaupt nicht. Wettbewerb ist etwas Gutes. Wer an Marktwirtschaft glaubt, wird diesem Satz huldigen. Wettbewerb heißt nur, dass jeder einzelne Marktteilnehmer besser werden muss, wenn er denn bestehen will. Und das ist immer gut für den einzelnen Marktteilnehmer, ist aber gut für die Kunden, also in erster Linie für die Reederschaft.
Besser werden, um Marktanteile zu gewinnen, ist ein gutes Stichwort. Wie wollen Sie besser werden? Wo wollen Sie besser werden?
Bei der Flagge geht es sehr stark um Dienstleistung und Qualität. Schlicht und ergreifend. Dienstleistung heißt Verfügbarkeit, heißt Kompetenz, heißt Entscheidungsfähigkeit, heißt aber auch Digitales. Keine Flagge ist digitaler als Portugal. Das hilft jedem Reeder im Alltag. Und dann geht es um Qualität. Das manifestiert sich zum Beispiel bei den Rankings in Port State Control, wo Portugal immer ganz vorne mit dabei ist.
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, dann ist auf der letzten Performance-Liste vom Paris Memorandum of Understanding Portugal zwar auf der Whitelist, auf der, da wo sie alle hinwollen, allerdings in Anführungszeichen nur auf Rang 26 von 39. Ist ja schon noch Luft nach oben.
Ist immer gut, Luft nach oben zu haben. Und wenn Sie sich die Statistik des laufenden Jahres 2024 anschauen, dann werden Sie feststellen, dass Portugal besser abgeschnitten hat als tatsächlich alle anderen Wettbewerber. Also die Richtung stimmt.
Und wie würden Sie das angehen oder wie wollen Sie das angehen, von Rang 26 nach oben zu kommen?
Naja, indem wir zum einen Richtlinien haben, was für Schiffe wir akzeptieren in der Flagge, wenn wir jetzt weiter wachsen. Sie müssen sich also vorstellen, wir sind jetzt seit 2013 das am schnellsten wachsende EU-Register. Wir wachsen also, ich sag mal, im Durchschnitt etwas über 100 Schiffe im Jahr, verlieren natürlich auch wieder immer ein paar Schiffe. Das heißt, wir registrieren im Jahr fast 150 Schiffe. Durchschnittlich, das heißt quasi jeden zweiten Arbeitstag registrieren wir ein Schiff. Das heißt also, es kommen stetig neue Kunden hinzu und wir müssen uns sehr klar überlegen, welche Kunden akzeptieren wir in der Flagge, wie sieht es aus, was müssen die, was für Qualitätsanforderungen müssen die erfüllen, wie alt sind die Schiffe, und da hat Portugal sehr, sehr strenge Anforderungen, sodass einfach gewährleistet wird, dass wir also auch perspektivisch in der Zukunft eine vergleichsweise junge Flotte haben werden von Reedereien, die sehr gut performen.
Erwarten Sie eigentlich eine irgendwie geartete Auswirkung von dem wahrscheinlichen, nenne ich es jetzt mal, Regierungswechsel in Portugal? Da hat ja sehr, sehr lange die Sozialistische Partei regiert und jetzt wird es da wohl einen Wechsel geben. Erwarten Sie Auswirkungen in der Schifffahrtspolitik? Haben Sie schon Signale bekommen?
Das ist eine wunderschöne Frage, um zu illustrieren, warum Portugal ein so guter Flaggenstaat ist. Es ist nämlich eine gut funktionierende Demokratie, wo wir nicht zum ersten Mal einen Regierungswechsel erleben und wo wir aufgrund unserer wirklich sehr regelmäßigen Gespräche mit der jeweiligen Regierung wie auch mit der Opposition wissen, dass dieses Land Schifffahrt will. Und das ist eigentlich schon der Schlüssel zum Erfolg. Will eine Regierung, will ein Land, eine Politik eines Landes Schifffahrt, dann lässt sich vieles auch erreichen.
Vielleicht ergänzend dazu, Portugal ist ein Land, was sich sehr mit dem Thema Schifffahrt und Flagge identifiziert. Einfach weil es in der Historie von Portugal begründet ist. Wenn wir jetzt quasi in Portugal unterwegs sind, dort sowohl mit Politikern als auch mit Leuten von der maritimen Behörde, wie auch mit ganz einfach Leuten im Restaurant oder im Taxifahrer sprechen, diese Leute fühlen alle die Nähe zum Meer, die Identifikation mit der Schifffahrt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Ganze vergleichen mit Deutschland, da muss man schon sagen, dass die Politik in Portugal sich deutlich mehr mit dem Thema Schifffahrt identifiziert als vielleicht die Politik in Berlin.
Darauf würde ich gleich ganz gerne nochmal zurückkommen. Eine ganz kurze Frage vorher noch. Wie empfinden Sie eigentlich den Markt der Flaggen? Ist das aus Ihrer Sicht auch so etwas wie ein Preiskampf? Also ist das auch eine Preisfrage?
Das ist wie jeder Markt auch eine Preisfrage, aber nicht nur eine Preisfrage. Sie müssen sich überlegen, dass die Kosten für die Flagge, für ein einzelnes Schiff, höchst marginal sind bei den gesamten Betriebskosten. Aber der Einfluss der Flagge, nämlich der Rechtsordnung, die an Bord gilt, auf die Betriebskosten enorm ist.
Viel wichtiger ist das Thema, was Albrecht gerade ansprach, ist das Thema Verfügbarkeit und Performance. Das heißt also, wir sprechen jetzt hier nicht darüber, dass man irgendwo Kompromisse eingehen soll, sondern dass man einfach, ich sag mal, am Freitagnachmittag verfügbar ist, wenn sich irgendwo ein zweiter Ingenieur an Bord eines Schiffes ein Bein bricht und das Schiff dann quasi, um auslaufen zu können aus dem Hafen, eine Ausnahmegenehmigung braucht oder ein Temporary Minimum Safe Manning Zertifikat, dann kommt es für die Reeder eben darauf an, dass eine Flagge verfügbar ist und dies innerhalb einer gewissen Zeit nach unter Berücksichtigung verschiedener Qualitätskriterien dann ausstellen kann. Und es gibt durchaus in Europa auch Flaggen, wo der Reeder dann am Freitagnachmittag eben keine Antwort bekommt und vielleicht auch nicht am Wochenende, sondern erst am Montagmorgen. Und wenn wir uns über die Kosten unterhalten, dann spielen die Flaggenstaatskosten, also die Gebühren, die der Reeder pro Jahr bezahlt, eine untergeordnete Rolle, weil in dem Moment, stellen Sie sich vor, so ein Containerschiff, großes Containerschiff verdient, ich sag mal, 60.000, 70.000 Dollar am Tag und das bleibt da 3,5 Tage liegen, weil der Flaggenstaat einfach nicht in der Lage ist, zeitnah eine Antwort zu liefern, dann hat der Reeder ganz schnell über 100.000 Dollar verloren. Und das sind die Dinge, auf die es dann dem Reeder wirklich ankommt.
Sie haben eben schon gesagt, dass Sie die deutsche Flagge jetzt gar nicht so unbedingt als Konkurrenz sehen oder sich als Konkurrenz zur deutschen Flagge. Wahrscheinlich wird man das da ein bisschen anders sehen. Mit welcher Stimmungslage beobachten Sie denn so die aktuellen Entwicklungen in der deutschen Schifffahrtspolitik, sage ich jetzt mal? Das Bundesverkehrsministerium hat ja so eine Art Initiative nochmal gestartet, will sowohl digitalisieren als auch entbürokratisieren, will in die Gespräche gehen oder geht in die Gespräche mit Reedern, weil man dann nochmal ordentlich was drehen will sozusagen. Wie beobachten Sie das?
Das fällt unter das, was wir gerade zum Thema Wettbewerb gesagt haben. Wettbewerb kann man immer nur begrüßen. Je mehr sich die anderen anstrengen, umso mehr strengt man sich selbst an. Und das kommt immer dem Kunden zugute. Deutschland hat es oft versucht, in den letzten Jahren seine Flaggenverwaltung zu optimieren. Und hey, wir sind Deutsche. Wir freuen uns, wenn es gelingt.
Unter anderem auch die deutsche Flagge, aber das hört man tatsächlich von mehreren Seiten, sagt, dass wenn es um Gespräche mit Reedern geht und um die Flaggenwahl geht, dass dann nicht selten auch andere Akteure, unter anderem zum Beispiel der Finanzierer von einem Schiff, ein durchaus erhebliches Wort mitreden will, wenn es um die Wahl der Flagge oder wahrscheinlich auch um andere Parameter geht, ich weiß nicht, Klasse oder Ähnliches. Mhm. Empfinden Sie das auch so, also oder bemerken Sie das auch und was ist so Ihre Erfahrung, wie läuft das dann ab?
Das hängt natürlich damit zusammen, dass eine Finanzierung oft abgesichert werden muss durch eine Hypothek am Schiff. Die Hypothek am Schiff richtet sich natürlich an der Rechtsordnung, sprich an der Flaggenwahl. Und da muss man schauen, ob der Finanzierer sich wohlfühlt mit diesem Sicherungsinstrument. Und um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, muss man einfach sagen, dass die Schifffahrtswelt angelsächsisch ist und nicht kontinentaleuropäisch. Das sind, wenn ich das als Jurist einmal sagen darf, zwei sehr unterschiedliche Rechtssysteme. Und deshalb haben wir mit wirklich nach jahrelangen Bemühungen und unter großer Unterstützung der portugiesischen Politik die portugiesische Schiffshypothek mit angelsächsischen Elementen ausgestattet, was sie dann interessant gemacht hat für Finanzierer. Das ist quasi ein Geschäftsgeheimnis, was ich gerade ausplaudere.
Nur gerne immer mehr davon, kein Problem. Wir sind hier mehr oder weniger unter uns.
Ja, ich mache das aber ganz bewusst. Wir machen das ganz bewusst, weil es Ihnen eines zeigt. Die Politik Portugals umarmt die Schifffahrt. Wenn man bereit ist, sein eigenes Zivilgesetzbuch anzufassen, nur um mehr Schiffe unter die Flagge zu bekommen, dann spricht das auch für sich.
Was wirklich sehr viel Zeit und Energie in Anspruch genommen hat. Und wenn wir zurückkommen auf Ihr Beispiel mit der deutschen Flagge, dann kann man eigentlich nur betonen, die Herrschaften im BSH, alle, die mit der deutschen Flagge zu tun haben, die machen einen fantastischen Job. In dem Bereich ihrer gesetzlichen Möglichkeiten, im Bereich der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber in Berlin ihnen ermöglicht. Und solche Dinge, wenn wir jetzt über das Thema Hypotheken sprechen, ja, nehmen wir als Beispiel in Portugal, wir machen zum Beispiel möglich, dass Hypotheken auch zu jeder Tages- und Nachtzeit oder zur Not auch am Wochenende registriert werden können. Ja. Stellen Sie sich das in Deutschland vor. Also welche Art von Gesetzen müssen hier noch geändert werden, damit wir hier hinkommen, um ein konkurrenzfähiges Produkt zu schaffen. Von daher kann man Deutschland eigentlich nur alles Gute dafür wünschen und sagen, der Wettbewerb belebt natürlich das Geschäft, aber machen wir uns deswegen Sorgen? Nein, überhaupt nicht. Sondern als Deutsche wünschen wir uns schon, dass die deutsche Flagge eben nicht verschwindet, sondern dass die Herrschaften ihren Job gut machen. Und das heißt jetzt nicht, dass die Herrschaften beim BSH ihren Job besser machen sollen. Nein, vielmehr müssen die Herrschaften in Berlin ihren Job besser machen und den Herrschaften in BSH mehr zuhören, was die Schifffahrt im Park braucht.
BSH, Berlin, ich habe noch ein B, Brüssel. Es gab ja mal eine Zeit lang so Spekulationen und Fantasien, nenne ich es jetzt mal, zu einer EU-Flagge oder zu einer deutlich koordinierteren EU-Politik, was die Schiffsregister und die Flaggen angeht. Sie waren ja eben schon bei den Nähkästchen, können ja noch mal weiter daraus plaudern. Gibt es da noch irgendwelche Gespräche, noch irgendwelche Bestrebungen, von denen Sie wissen bei der EU?
Nichts, was irgendwie realitätsnah sein könnte. Man muss sich auch mal überlegen, wie soll das denn aussehen? Dann stellt der Litauer das Minimum Safe Manning aus, der Grieche das Certificate of Registry und der Deutsche den Continuous Synopsis Record. Das wird eine tolle Behörde, die der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Schifffahrt vielleicht doch nicht so dient, wie man es sich wünschen würde. Es kommt immer wieder auf den Punkt zurück, den Sie schon angesprochen haben. Wettbewerb ist gut innerhalb Europas, er macht uns stärker, und Wettbewerb ist auch gut mit den Ländern, den Flaggenstaaten außerhalb Europas, die sich nach unserer festen Überzeugung auch warm anziehen müssen.
Ja, vielmehr sollte die Ambition sein, nicht, dass man eine einheitliche europäische Flagge schafft, sondern darauf setzt, dass man die europäischen Flaggen gemeinsam gegen die Offshore-Register stärkt. Eigentlich muss doch das Ziel sein, dass europäische Reeder keinen Grund haben sollten, unter Offshore-Flaggen ihre Schiffe zu betreiben, sondern dass europäische Reeder die freie Wahl aus einem Strauß von funktionierenden europäischen Flaggen haben sollten. Das muss doch der eigentliche Ansatz sein.
Ist es denn aber nicht mittlerweile so, dass auch die Offshore-Register, sei es Liberia, Panama, ich will eigentlich gar nicht wirklich über Namen reden, sondern generell darüber sprechen, dass auch da ja sehr viel getan wurde, dass es eben nicht mehr diese typischen Billigflaggen sind, wie es früher mal hieß, sondern dass auch da guter Service geliefert wird und dass sich diese Unterschiede einfach eigentlich so ein bisschen auflösen?
Da gibt es eine ganze Bandbreite von schlechtem Service und sehr gutem Service. Das steht völlig außer Frage, aber es gibt ja nur noch ganz andere Elemente. Wir reden die ganze Zeit über ES und G, Environment, Social und Governance. Wir schauen darauf, ob eine Rechtsordnung entstanden ist aus einem demokratischen Prozess, eingebettet ist in eine Rechtsstaatlichkeit, ob ethische Maßstäbe zählen. Und das sind die Kriterien, die einen Megatrend bestimmen, von dem wir glauben, offen gesprochen, auch kommerziell profitieren zu können. Die Welt bewegt sich von Offshore nach Onshore und das ist ein Trend, der nicht mehr umgekehrt werden wird.
Im Weltmarkt, ich beziehe mich jetzt mal auf Clarksons, im vergangenen Jahr war Portugal Rang 13. Was ist denn da so das Ziel, wenn es um den Weltmarkt geht?
Also wir sind fest davon überzeugt, size doesn't matter. Natürlich wollen wir wachsen und wir werden wachsen. Wir wachsen, seit die Flagge in der Phase ist, in der sie jetzt ist, mit uns als Agentur. Aber wir wollen vor allen Dingen in Qualitätsfragen wachsen und dann wird sich die Quantität auch ergeben. Wenn Sie jetzt eine Einschätzung von uns hören wollen, so aus dem Bauch heraus gesprochen, dann gehen wir davon aus, dass Portugal in den nächsten 10 Jahren sicherlich unter den Top 10 sein wird. Ich könnte mir gut vorstellen, unter den Top 5 sein wird.
Das ist zumindest mal ein ambitioniertes Ziel, würde ich jetzt mal sagen. Aber Ziele muss man ja auch haben. Deutsche Reeder, ich mache einen kleinen Schwenk, investierten zuletzt wieder stärker in ihre Flotten. Muss ich Ihnen nicht sagen, dass es ja auch hier am Standort sehr schwierig war in der großen Schifffahrtskrise. Und in den letzten Jahren war es aber schon so, dass es immer wieder Neubauaufträge gab und auch immer noch gibt. Die noch da sind, haben sich offensichtlich was überlegt, haben sich ihre Dinge zurechtgelegt und investieren wieder in neue Schiffe oder kaufen auch Secondhand-Schiffe. Können Sie davon profitieren?
Ja.
Inwiefern?
indem wir halt einfach mitwachsen. Ja, also viele Reedereien haben mittlerweile verstanden, dass es sinnvoll ist, also dass Portugal ein Produkt anbietet, was dem Service von Offshore-Registern, hier in Deutschland ist es meistens Liberia und Antigua in der Konkurrenz, dass wir dem überhaupt gar nicht nachstehen, auch nicht in den Kosten. Und von daher ist es für viele Reeder einfach nahe, dass man dann eben jetzt eine europäische Flagge und dann eben Portugal wählt.
Schauen Sie sich das Orderbuch der deutschen Reeder an, dann können Sie davon ausgehen, dass Portugal beim Marktanteil von 50-60% liegt.
Ich glaube, beim Neubau-Orderbuch?
Beim deutschen Neubau-Orderbuch.
Was dann auch wieder zeigt, dass wir die Flotte deutlich verjüngen können. Und für uns ist immer wichtig, dass wir, tendenziell eher keine alten Schiffe, sondern eher mit dem Durchschnittsalter unter 10-12 Jahren liegen. Und wenn wir jetzt quasi die Hälfte des deutschen Neubau-Orderbuches bekommen, dann das durchaus einen sehr großen positiven Effekt auf unsere Flotte.
Haben Sie so eine feste Grenze, ab welchem Alter Sie die Schiffe nicht mehr haben wollen?
Ja, Portugal hat eine sehr klare Vorgabe. Das heißt, bei neuen Kunden, also Reedereien, die noch keine Schiffe unter Portugal-Flagge haben, akzeptieren wir Schiffe bis 15 Jahre lediglich.
Ich entnehme Ihren Aussagen, dass das Neubaugeschäft schon eher der Schwerpunkt ist bei Ihnen. Weniger der Flaggenwechsel, sondern eher Neubauschiffe ins Register zu nehmen. Kann man das so sagen?
Ja und nein. Wir nehmen jedes gute Schiff und freuen uns über jedes gute Schiff.
Was sollen Sie auch anders sagen?
Ja, aber es ist schlicht und ergreifend so, dass natürlich die Flaggenwahl zunächst einmal getroffen wird bei der Ablieferung des Schiffes. Und wenn sie einmal getroffen ist, der Flaggenwechsel, dann ist es ein Wechsel, eben mit anderen weiteren Kosten verbunden ist. Deshalb ist es leichter, ein Schiff zu gewinnen, einzuwerben für die Flagge Portugals, was noch nicht abgeliefert ist, als eins, was schon fährt. Aber auch da passiert viel zugunsten Portugals.
Und wenn ein Schiff aus irgendwelchen Gründen nicht mehr passt, sei es, weil das Alter, ein gewisses Alter überschritten ist, wie kann man sich das vorstellen? Wie gehen Sie dann vor? Sagen Sie dann dem Reeder, okay, jetzt, aber sucht ein neues Register?
Nein, das macht kein Register. Sondern,
hätte mich auch überrascht.
In dem Moment, wenn man ein Schiff registriert hat und man sich einmal entschieden hat, mit diesem Reeder und diesem Schiff zu arbeiten, dann muss man als Register einfach zusehen, dass dieser Reeder auch entsprechend qualitativ abliefert. Und die einzigen Gründe, ein Schiff, also nicht mehr mit einem Schiff weiterzuarbeiten, ist, dass es wiederholt arrestiert wird, dass Anforderungen der Flagge missachtet werden. Ich muss sagen, das passiert sehr selten, weil wir schon sehr genau aussuchen, mit wem wir arbeiten wollen. Die Reedereien, die Schiffe unter europäischen Flaggen betreiben, die sind zu 99,9% qualitätsorientiert. Nehmen wir auch gerade mal die aus dem Tankerbereich, die haben sowieso Anforderungen für ihre Wettings, die gehen deutlich über das hinaus, was beispielsweise jetzt ein Containerschiffsräder oder ein Bulkcarrier-Räder machen muss. Und das sind die Märkte, in denen wir natürlich auch wachsen wollen. Mit Reedereien, die selber den Anspruch haben, eigentlich diese Kriterien zu übererfüllen.
Das heißt vor allen Dingen auch so, der Tankermarkt ist im Fokus bei Ihnen, wenn ich das richtig verstehe. Sie sprechen von Griechenland, Sie sprechen von solchen Wetting-Prozessen. Das passt ja sehr, sehr gut auf den griechischen Markt, genau, wenn man das so verallgemeinern kann. Sie haben auch schon davon gesprochen, die europäischen Reeder, die ein europäisches Register haben oder eine europäische Flagge führen. So bummelig 40% der Welthandelsflotte werden von europäischen Reedern kontrolliert. Aber nur rund 15% davon fahren unter der Flagge eines EU-Landes. Was kann man aus Ihrer Sicht tun, damit sich das vielleicht ändert?
Ja, die Statistik kennen wir sehr genau und die finden wir ganz toll, weil die uns ein großes Versprechen gibt für die Zukunft. Das ist natürlich genau der Markt, der eigentlich in unsere Richtung fährt und wo wir das größte Potenzial sehen.
Also weniger im asiatischen Ausland oder nord- oder mittelamerikanischen Ausland, dass man da auch Kunden findet, sondern eher in Europa ist das Ziel.
Aus heutiger Sicht und auf mittlere Frist gesprochen. Auf längere Frist sehen wir ganz ausdrücklich auch alle anderen internationalen Märkte als interessant an. Für eine gute europäische Flagge.
Wenn ich mich recht erinnere, zum 10-jährigen Jubiläum, da hieß es seitens Euromar, ich zitiere mal kurz, die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Flaggen der Europäischen Union steigt, um damit die Qualität und die internationale Schlagkraft der europäischen Flaggen gemeinsam zu verbessern. Wenn dem denn noch so, also wenn das immer noch Ihre Ansicht ist, dann würde es darum gehen, dass der Kontinent nur durch eine konzertierte Anstrengung seine zentrale Rolle im internationalen Schifffahrtssektor beibehalten könne. Sie werden doch bestimmt auch mit anderen europäischen Flaggen über sowas sprechen. Wie sind denn da so die Reaktionen?
Ich glaube, das hattest du gesagt, Jörg, oder?
Also ja, und das war vor allen Dingen, glaube ich, darauf bezogen, auf das Thema, nehmen wir schon mal das Thema Verschrottung. Wenn es jetzt darum geht, also wir kommen jetzt wieder zurück zum Thema ESG, dass Europa einfach an sich mehr kommunizieren soll, um konkurrenzfähig zu bleiben. Weil wenn wir um das Thema, als Beispiel beim Thema Verschrottung bleiben, dann braucht es ganz klare Richtlinien. Es braucht einen gemeinsamen Ansatz der Europäischen Union, um Abwrackwerften zu akzeptieren, um Reedereien die Möglichkeit zu bieten, auch unter europäischen Flaggen abzuwracken, um dem eben vorzubeugen, dass Reeder bewusst aus europäischen Flaggen ausflaggen, glauben ausflaggen zu müssen, um dann in Indien oder sonst wo ihre Schiffe abzuwracken. Und das ist natürlich irgendwo ein Thema, was man nur gemeinsam lösen kann.
Darf ich da nochmal ran und noch etwas plastischer formulieren?
Aber gerne.
Ich finde, das Beispiel der Verschrottung ist ein wunderbares Beispiel für ein völliges Versagen der europäischen Politik. Das ist gewissermaßen ein Anachronismus. Wir wissen alle, dass die Schiffe nicht in Europa verschrottet werden können. Die Politik lässt die Reeder alleine mit der Frage, wie damit umzugehen ist. Die einzige Lösung kann nur sein, dass die Europäische Union die Liste der zugelassenen, auch in Indien zum Beispiel liegenden Abwrackwerften gar nicht verlängert, sondern überhaupt erst einmal schafft. Das ist dringend notwendig und das sollte man auch in aller Deutlichkeit aussprechen.
Das sollte man, das haben hier auch schon andere Leute gemacht. Ich könnte darüber jetzt sehr lange noch mit Ihnen sprechen, aber das würde, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir nähern uns so langsam dem Ende dieser Episode, aber nochmal zum Schluss, vielleicht ganz konkret oder so konkret wie möglich. Wenn es um die deutsche Schifffahrt geht, das Geschäft mit deutschen Rädern, wo steht denn dann das Register Portugals in 3 bis 4 Jahren? Wo wollen Sie hin?
Ich glaube, wir wollen die führende Flagge werden hier im deutschen Markt. Und ich denke auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Das heißt, wir wollen von der Anzahl der Schiffe wie auch von der Tonnage her die führende Flagge werden. Was nicht heißt, dass wir uns als direkte Konkurrenz zur deutschen Flagge sehen, sondern wir wollen auch eine starke deutsche Flagge haben. Ganz klar wollen wir weniger Schiffe unter Offshore-Flaggen sehen, sondern wir wollen einfach, dass ein großer Anteil der aktuell unter Offshore-Flaggen betriebenen Schiffe eben nach Europa angeflaggt wird.
Das ist auf jeden Fall etwas, was man weiter beobachten kann und weiter verfolgen kann. Wir werden das auf jeden Fall tun. Ich denke mal, noch viele andere auch. Für den Moment soll es das gewesen sein. Ich danke sehr für das interessante Gespräch.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.